Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Tom Westerholt hier, grüße euch zu diesem Ab 21 Podcast. Es gibt viele Arten, uns ausgenutzt oder ausgebeutet zu fühlen. Wenn uns jemand ganz gezielt etwas vormacht, Interesse oder Gefühle vorspielt, wenn uns jemand suggeriert, dass er an uns interessiert ist, sich am Ende aber doch nur selbst bereichern oder sich einen Vorteil verschaffen will. Passiert jeden Tag überall, im Beruf, durch Kollegen und Vorgesetzte, auch im Freundeskreis und sogar in der Liebe. Wenn einer drauf aus ist, einen anderen emotional abhängig zu machen, um sich dadurch einen Vorteil zu verschaffen. Genau das ist Michelle Lötzner passiert. Sie hat einen Mann auf Tinder kennengelernt, der sie erst um den Finger wickeln und dann ganz gezielt ausbeuten wollte. Wie schnell ging das damals, Michelle?
Das ging quasi schon vorher digital los. Also das ging über, wir haben relativ schnell Nummern ausgetauscht. Das ist ja auch so eine Rückversicherung, dass ein Date auf Tinder ganz gut läuft, wenn man Telefonnummern austauscht und dann auf WhatsApp wechselt. Und da hat er mich schon mit Nachrichten überhäuft.
Bevor ihr euch zum ersten Mal gesehen habt.
Wir haben telefoniert. Bevor wir uns treffen, wollte er mit mir telefonieren. Das fand ich natürlich gut. Das ist so eine Art Rückversicherung. Und als wir uns dann getroffen haben, stand mein Handy quasi nicht mehr still. Das ist also den ganzen Tag kam WhatsApp. Wir haben abends telefoniert. Wir haben versucht, uns relativ schnell wiederzusehen. Heute kenne ich auch den richtigen Ausdruck dafür. Das ist Lovebombing. Und dass er sich zum ersten Mal zurückgezogen hat, war so nach 2 Wochen.
Mhm. Was hat er dann gemacht? Also wann fing das an, dass er angefangen hat, dich für seine Zwecke zu instrumentalisieren?
Aus den Komplimenten wurden immer, sagen wir mal, oberflächlichere Nachrichten. Ich habe natürlich Fragen zum Alltag gestellt. Und irgendwann hieß es, ich bin misstrauisch, ich wäre eifersüchtig, wenn er sich irgendwie länger nicht melden würde. Was aber also eine totale Verdrehung war, weil ich zwischendrin gesagt habe, hör mal zu, ich kann nicht ständig antworten, ich muss auch arbeiten und ich lege jetzt das Handy in die Schublade. Und dann wurde auch gleich pampig, wenn nicht innerhalb von 5 Minuten geantwortet wurde. Und eskaliert ist es eben, und das ist eigentlich so dieses Komm-her-geh-weg-Spiel auf höchstem Level, als ich rausfand, dass er neben mir auch noch eine andere Frau datet. Und ich ihn darauf angesprochen habe und er gesagt hat, ich wäre krankhaft eifersüchtig und das sei auch eine Tinder-Bekanntschaft gewesen, die er nicht sauber beendet hat. Aber wenn ich da jetzt also schon so nachfragen würde und so misstrauisch wäre, würde das natürlich auch überhaupt gar keinen Sinn machen, dass wir weiter miteinander kommunizieren.
Ihr habt euch weiter währenddessen auch getroffen? Ihr hattet auch Dates?
Nein, tatsächlich hatten wir 2 Dates und quasi nach dem 2. Date wurde das alles schon sehr komisch. Und beim 3. Date, das war schon hauptsächlich, weil ich ansprechen wollte, wo da genau das Problem war. Also, dass jemand anderes vor mir gedatet hat, ist jetzt nicht so verrückt. Wir sind ja auch alle erwachsene Leute. Es war eher so die Unverhältnismäßigkeit seiner Reaktion darauf. Und auch bei diesem 3. Date, als ich ihn versucht habe, zur Rede zu stellen oder überhaupt mal nachzufragen, warum er so unverhältnismäßig reagiert, da wurde der dann sehr, sehr ablehnend.
Dieses Gefühl, sich ausgenutzt zu fühlen durch ihn. Was hat dieses Gefühl in dir ausgelöst? Also bisher sind wir an einem Punkt, wo sich dieser Typ strange verhalten hat. Komplimente ohne Ende, sich dann zurückgezogen, den Spieß umgedreht, dir Vorwürfe gemacht, du wärst eifersüchtig. An welchem Punkt hast du gedacht, warte mal, der will irgendwas von mir?
Also ich glaube, dieses Ausnutzen ist auf 2 Ebenen, das waren ja nur irgendwie einmal Abendessen und einmal Kaffee trinken. Damit kann ich leben. Das bringt mich jetzt nicht um mein ganzes Erspartes. Es war eher so, meine Zeit auszunutzen und meine ständige Aufmerksamkeit auszunutzen. Und dieses Ausmaß des Ausnutzen war ja bei mir nur so an der Oberfläche, weil ich relativ schnell gemerkt habe, dass da was nicht stimmt. Er hat mir während der Zeit, in der wir miteinander gesprochen oder gewhatsappt haben, hat er mir von einer Ex-Freundin erzählt. Ich habe über diese Frau, die ich dann kontaktiert habe, rausgefunden, dass er das seit Jahrzehnten systematisch macht und dass es da um ganz andere Beträge als 2,50 Euro für einen Kaffee geht.
Also regelrecht um eine Sondierung, was es bei der einen oder anderen Frau möglicherweise zu holen gibt?
Ja, definitiv. Also er hat über Jahre hinweg auf Pump gelebt, hat Miete nicht bezahlt, hatte Beziehungen parallel. Die eine Frau hat quasi immer dafür gesorgt, dass wenn die andere Frau misstrauisch wurde wegen Kohle, dass er sich quasi von Frau A Geld geliehen hat, um seine Schulden bei Frau B zu begleichen. Und umgekehrt, manchmal waren das dann auch 2, 3, 4 gleichzeitig und hat auch mit vielen Frauen zusammengewohnt. Und wenn die eine verreist war, kam die andere zu Besuch und hat den Kühlschrank voll gemacht. Also wir haben zusammen diese anderen Frauen, die ich dann ausfindig gemacht habe, rausgefunden, dass er schon sehr lange Hartz IV bekommt, also gar kein Geld hat. Und in München, in der Stadt, in der er zuletzt gelebt hat, kommt man ja nicht besonders weit mit Hartz IV und aber auf relativ großem Fuß dafür gelebt hat.
Du hast gesagt, es war ein Abendessen und einmal Kaffee trinken, wo er zufällig kein Geld dabei hatte. Was hat dich davor gerettet, dem nicht komplett auf den Leim zu gehen?
Die anderen Frauen, die ich ausfindig gemacht habe und mein Bauchgefühl. Es gibt evolutionsbedingt positive Illusionen. Das heißt, wenn wir jemanden kennenlernen und den gut finden, tut eigentlich unser Hirn biochemisch alles dafür, dass wir den noch viel besser finden, als er eh schon ist. Das macht es leicht, auf so jemanden reinzufallen. Andersrum ist es aber natürlich auch total gut, dass wir andere Leute gut finden, sonst würden wir für immer allein sein und unsere Spezies würde aussterben. Nichtsdestotrotz hat man ja eine Intuition und in dem Fall hat meine Intuition relativ schnell gesagt, hier stimmt was nicht.
Du warst aufmerksam, vielleicht aufmerksamer als andere Frauen, bei denen dieser Mann viel weiter gehen konnte, auch was das finanzielle Ausnutzen angeht. Jetzt haben wir es bei dir ganz offensichtlich mit einer selbstbewussten, emanzipierten Frau zu tun. Was glaubst du, warum dir das überhaupt passiert ist? Bei so einem Typ, der sich sehr schnell, sehr komisch verhalten hat. Also was hat dich trotzdem zumindest eine gewisse Zeit lang noch das Interesse an diesem Mann aufrechterhalten lassen?
Wahrscheinlich genau deswegen, weil ich selbstbewusst und emanzipiert bin. Weil es mir nicht darum geht, wer welche Rechnung wann bezahlt. Ich habe mein eigenes Geld, ich kann alles selber bezahlen, was ich möchte. Mir geht es mehr darum, als Person gesehen zu werden. Das klingt so pathetisch. Aber ich kann für mich selber aufkommen, deswegen sind das solche Sachen sind Nebensächlichkeiten. Und natürlich ist es schön, Komplimente zu bekommen und gesehen zu werden. Heute weiß ich, dass der Mann ein pathologischer Narziss war, aber in dem Moment war das natürlich sehr, sehr schmeichelhaft, gerade weil ich mit meiner, nennen wir es selbstbewussten Art, den einen oder anderen Mann sicherlich auch verschrecke.
Ich stelle mir diesen Moment, in dem einem klar wird, was da gerade passiert ist, was da jemand mit einem gemacht oder zumindest versucht hat, als einen durchaus heftigen Moment vor, verbunden auch vielleicht so mit der Angst, das wäre bei mir so am naheliegendsten, hoffentlich werde ich den auch wieder los. Also als dir klar war, was da passiert, hat der noch versucht, quasi irgendwie wieder Boden bei dir gut zu machen? Oder war das ein Typ, der dann auch, wie er aus dem Nichts kam, quasi genauso wieder ins Nichts verschwunden ist?
Also dieser Moment, in dem man realisiert, dass man verarscht worden ist, ist natürlich wahnsinnig demütigend und erniedrigend. Und man hat dann die Entscheidung, ob man sich das gefallen lässt, ob man es versucht zu ignorieren oder ob man sich wehrt. Ich bin vor vielen Jahren überfallen worden auf der Straße von einem Mann, der versucht hat, mich zu vergewaltigen. Und ich habe mich gewehrt. Bis aufs Blut tatsächlich. Der hat mir den Mund zugehalten und ich habe ihm die Hand zerbissen und war danach bei der Kripo. Und ein Kripo-Beamter hat mir, das ist schon fast 20 Jahre her, hat mir damals mitgegeben, das Wichtigste in so einem Moment ist, sich zu wehren. Damit verschreckt man die meisten Täter sofort. Und ich glaube, nein, ich weiß, in diesem Moment ist auch so ein Überlebensinstinkt wieder rausgekommen. Ich wollte mich wehren und ich wollte nicht, dass das meine letzte Erfahrung ist. Der hat natürlich, als er gemerkt hat, dass ich mich zurückziehe und dass ich argumentativ überlegen bin, versucht mir erst ein schlechtes Gewissen einzureden, mir auch überhaupt einzureden, dass ich das Problem bin. Ich habe ihn dann blockiert auf allen Kanälen. Hat versucht, mir E-Mails zu schreiben, WhatsApp zu schicken. Er hat angerufen, er hat auf meinem Festnetz angerufen. Und natürlich weiß der auch, wo ich wohne. Aber nur weil mir das passiert ist, werde ich mich jetzt nicht zurückziehen und mir leid tun oder das ignorieren, sondern im Gegenteil dafür kämpfen, dass auch andere Frauen, denen das passiert ist, den Mund aufmachen, dass das ist emotionale Gewalt, dass sowas nicht mehr passieren kann, beziehungsweise dass andere Frauen wissen, ich bin damit nicht alleine.
Wenn ich mir dich so angucke, würde ich fast den Schluss daraus ziehen wollen, ganz offensichtlich kann das jedem Menschen passieren.
Ja, da bin ich mir sicher. Das merkt man ja auch daran, jeder kennt die Geschichte, entweder es ist einem selber passiert oder es ist Freunden oder Freunden von Freunden passiert. Es gibt ein Paar und einer betrügt den anderen und der Betrogene sagt zu seinen Freunden, ich habe es nicht gemerkt. Ich hätte nie gedacht, dass mir das passieren würde. Ich hätte gedacht, das merke ich sofort. Eben nicht. Und das ist auch nicht schlimm, weil wenn man nur an das Schlechte in allen Menschen glaubt, wenn man immer nur misstrauisch ist, wird man ja am Ende total verrückt.
Ja, mit Sicherheit. Hast du über diese Erfahrung, die du gemacht hast, so eine Art Ausnutzungssonar für dich entwickelt? Also könntest du was weitergeben? So erste Anzeichen, woran man merkt, der andere hat es vielleicht genau darauf abgesehen, also mich für sich zu instrumentalisieren?
Das würde ich mir wünschen, allerdings würde ich mich jetzt darauf nicht verlassen. Was ich gemerkt habe, ich habe über diese Geschichte ja einen sehr langen Text geschrieben.
Und da gab es auch viele Reaktionen drauf.
Genau. Es gab viele Reaktionen und es haben sich sehr, sehr viele Frauen gemeldet, denen das Gleiche oder Ähnliches passiert ist, unter anderem auch mit dem gleichen Mann. Tinder Tim, wie wir ihn untereinander nennen, hat also sehr weite Kreise gezogen, nicht nur in Deutschland, sondern in auch allen umliegenden Ländern. Ich kann es nicht mehr genau nachzählen, weil ich immer noch Mails dazu bekomme. Ich würde sagen, es haben sich so 400 Frauen gemeldet. Es haben sich auch Männer gemeldet. Das ist übrigens jetzt auch nicht nur ein rein weibliches Problem. Mhm. Und es haben sich, ich möchte da keine genaue Zahl sagen, aber mehr als eine andere Frau gemeldet, der das genau mit Tinder Tim passiert ist.
Hast du aus der Geschichte eine positive Erkenntnis für dich gezogen? Also den Lerneffekt, bei dem du sagen könntest, okay, für mich, für meine persönliche Entwicklung, für meine Wahrnehmung, für meine Begegnung mit anderen Menschen hat es mir unterm Strich auch irgendwas Positives gebracht, diese schmerzliche Erfahrung gemacht zu haben?
Ja, auf verschiedene Weise und an überraschenden Orten. Ich fand die Solidarität zwischen den Frauen, denen das passiert ist, direkt mit Tinder Tim und den anderen Frauen, fand ich toll und beeindruckend. Und wie offen darüber gesprochen wurde, seitdem auch in anderen Medien, also aufgrund meines Artikels. Ich habe, glaube ich, schon ein bisschen besseren Scheißradar. Ich bin mir nicht sicher. Aber letztendlich bin ich an der Geschichte gewachsen.
Ich nehme dieses Wort Scheißradar auf jeden Fall in meinen Wortschatz auf. Danke für den Besuch bei uns.
Ja, vielen Dank. Ein letztes Wort dazu auch noch. Sich zu verlieben ist gut. Verliebt euch alle. Auch sehr oft.
Ja,
auch wenn es Tinder Tims und Tinder Karls gibt.
Der Journalistin Michelle Lötzner ist das passiert, wovor wir alle berechtigterweise Angst haben. Gefühle vorgespielt zu bekommen. Alle lieben Worte beim Kennenlernen nur fake, um dann von jemandem ausgenutzt und ausgebeutet zu werden. Du hast dich gewehrt, hast recherchiert und hunderte weitere Frauen im Netz gefunden, die dieser kranke Typ auch, und zwar teilweise bis in den Ruin, ausgebeutet hat. Danke, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast.
Deutschlandfunk Nova.
Freut euch bitte mit mir auf einen Gast im Ab21-Studio. Gerade frisch zur Tür reingeschneit und einige von euch werden ihn sogar kennen. Vor 4 Jahren hat er den Text Generation beziehungsunfähig in seinem Blog veröffentlicht und der hatte innerhalb weniger Tage 1 Million Klicks. Michael Nast ist da, grüße dich.
Hallo.
Aus dem Text ist ein Buch und ein Bestseller geworden und Michael, zack, Fame, wie das halt so läuft heute. Die These, die damals so geknallt hat, war, wir sind zu sehr auf unser Ich-Projekt konzentriert, als dass wir uns wirklich darauf einlassen könnten, was der oder die Partner, Partnerin will. Sind wir tatsächlich, Michael, alle so Ego-Monster, die nur ausbeuten und ausnutzen wollen, anstatt einfach mal zu geben?
Also Ego-Monster ist natürlich jetzt ein krasser Begriff, aber es ist von der Grundaussage gar nicht so falsch. Ja, ich glaube, wir machen das natürlich nicht bewusst, ja, aber es ist schon so, man soll sich zum Beispiel einfach mal die Frage stellen, warum man mit jemandem, also als Single, warum man an jemand anders interessiert ist. Mhm. Es geht darum, dass man glücklich sein möchte. Ja, also man denkt vor allem an sich und sagt sich, okay, ich brauche diese Person, ich möchte diese Person benutzen, so denkt man natürlich nicht, aber so ist es, um glücklich zu sein. Mhm. So scheitern dann auch viele Sachen, bevor überhaupt Liebe entstehen kann, so in so Kennenlernphasen, weil die praktisch, wenn dann so Probleme auftauchen, man dann plötzlich sich so eingeschränkt fühlt von dem Menschen letztendlich, der vielleicht diese Projektionsfläche der Verliebtheitsphase dann ersetzt langsam.
Ja.
Aber es ist schon so, dass wir den anderen benutzen, um irgendwie glücklicher zu sein, aber nicht daran denken, Die richtige Haltung wäre, wir wollen den anderen glücklich machen.
Ja.
Oder
ja,
wollen zusammen einen Lebensentwurf irgendwie haben.
Also fängt ja Ausbeutung oder Ausnutzung im Endeffekt schon in dem Augenblick an, wo wir bei einem Partner nach gewissen Kriterien suchen. In dem Augenblick, genau, wo wir ein gewisses Anforderungsprofil haben, suchen wir schon nach etwas, das uns bedient.
Ja, und das ist ganz krass. Also ich bin mal sehr selbstreflektierend, weil ich auch gerade wieder ein Buch geschrieben habe. Das ist ja immer so selbsttherapeutisch. Ja. Und ich muss gestehen, das ist bei mir auch ganz schlimm. Ne? Also das ist ja auch so, wir sind ja alle in so ein Perfektionsstreben gefangen. Ja? Unser Ich ist so das große Überding, dieses Ego. Und alles, was wir kaufen oder unsere Freunde oder auch der Partner natürlich, die müssen dazu passen. Das muss alles perfekt sein. Und wenn da ein Makel ist, dann wird sofort, kann ein Detail halt gegen den Menschen entscheiden. Ne? Mhm. Und eigentlich müsste man den gesamten Menschen sehen. Ne?
Ja.
Aber das ist, ja, wir sind halt zu sehr auf uns selbst.
Jetzt hast du eben auch schon die Geschichte mitgekriegt von Michelle, die diesen Typen auf Tinder kennengelernt hat und sich von dem wirklich böse hat ausbeuten, ausnutzen lassen. Typ, der es genau darauf angelegt hat. Jetzt ist Michelle aber kein Mauerblümchen, kein verschrecktes, verschüchtertes Mädchen gewesen, sondern wirklich eine taffe Frau, die überhaupt nicht so wirkt, als würde sie sich leicht unterbuttern lassen. Wie kommt das, dass wir uns trotz Selbstbewusstsein heute, trotz Emanzipation manchmal dann von jemandem derart ausnutzen lassen?
Na, ich glaube, das ist ganz einfach. Die Antwort ist halt wirklich, wenn die Gefühle ins Spiel kommen, dann lässt man viel zu. Ne? Also es ist ja so, man sieht diesen schönen Satz, der Mensch wird erst perfekt, wenn man sich in ihn verliebt.
Mhm.
Ja, und dann lässt man halt, kennt ja jeder, also dann sieht man halt die vielen Fehlerchen nicht, die kommen dann später im Alltag. Ne? Und das ist ja der wahre, also Liebe weiß sich an der Zeit, in der Dauer. Ne? Also wir denken ja immer in Verliebtheitsphasen, wir denken, Beziehungen müssen eine ewige Verliebtheitsphase sein. Und wenn dann diese so aufhört, langsam, dann kommt ja der Mensch zum Vorschein. Und dann sagen wir, oh, jetzt hat er sich aber zum Negativen verändert. Aber es ist der Mensch. Also der setzt halt diese Projektionsfläche. Aber es ist schon so, dass, ich kenne das ja selber, also das ist, was ich, also es gibt, ich war auch so mit Frauen, nicht zusammen, aber auch in Kennenlernphasen, haben auch die Leute sich alle in den Kopf gefasst. Und ich habe das nicht gesehen. Man sieht das dann einfach nicht. Ja?
Ja.
Also, das ist halt
Verliebtheit. Glaubst du, dass das in so einer Tinder-Zeit wie heute oder dass speziell auch so Instrumente wie Tinder dafür sorgen, dass wir dann noch rigoroser werden? Weil dieses klassische zur Seite wischen auf dem Screen, das ist ja stellvertretend für eine Haltung, die man hat. Ne? Also im Sinne von, wenn mir der nicht gereicht zu dem, was ich will, dann wische ich den weg.
Naja, es ist ja vor allem auch so eine total oberflächliche Sache, anhand eines Fotos eine Entscheidung zu treffen. Also ich bin jetzt seit 3, 4 Monaten frisch gebackener Single wieder und der erste Impuls war dann wirklich erstmal sich bei 3 Dating-Apps anzumelden und dann haben sie mir gleich so Angebote geschickt, also auch so, dass ich praktisch halt da 14 Euro im Monat da bezahlt einmalig und da hast du ja noch mehr Zugriff, ja. Und da ist es dann schon, da hat sich nichts draus ergeben, weil ich dieses Chatten hasse.
Mhm.
Ja, also es ist ja letztendlich, also ich will lieber nicht über eine Dating-App Leute kennenlernen, sondern über, also eine Begegnung, vielleicht zufällig auf einer Geburtstagsparty oder irgendwo abends oder so. Und dann, du wirst letztendlich, wenn du über das Foto und das Schreiben, das ist ja alles eine Überzeichnung. Das ist ja diese Person nicht, ja. Und du wirst letztendlich, weil du im Kopf dir das immer aufbaust, also die sind eigentlich die perfekten Menschen. Und dann, wenn man sich trifft und wenn man dann auch noch 3 Wochen irgendwie vorher chattet, wird man enttäuscht. Da sitzt im schlechtesten Fall eine Fremde oder ein Fremder. Und dann muss man von vorne nochmal anfangen. Ne? Also das ist mir zu anstrengend in meinem Alter.
Michael, wir haben gerade eben noch über Tinder gesprochen und über diese Wegwisch-Gesellschaft, dass wir vielleicht auch unbewusst jemanden ausnutzen, den wir kennen, den wir weiter kennenlernen, obwohl wir eigentlich schon festgelegt haben, naja, 95% wären zwar eigentlich ein Match, aber 5% nerven uns. Und dann, ja, dann nutzt man jemanden ja auch für seine Zwecke letzten Endes aus, ohne dass man ihn beispielsweise um sein ganzes Hab und Gut bringen will.
Genau. Es ist ja eigentlich auch ein Konsumieren von Liebe. Also wir agieren ja inzwischen auf diesen Dating-Apps, weil die halt wirklich wie Online-Shops strukturiert auch sind, wie Konsumenten, als würden wir Produkte einkaufen.
Ja.
Und da ist es immer gut, einen Fallback zu haben. Also ich habe einen Kumpel, der datet 3 Frauen parallel. Also zum einen, weil er sich sagt, na gut, dann kann ich die Gefühle verteilen, da leide ich auch nicht so also ich habe dann immer so einen Ausgleich, ist natürlich auch nicht gut, ja, das ist
ja.
Aber es ist halt ein Konsumieren, weil viele Leute, du hast dieses riesen Warenangebot von Menschen und Ich kenne auch Leute, die einfach, die sind in Beziehung und haben noch ihr Tinder-Profil laufen parallel. Vielleicht kommt ja noch was Besseres. Und das ist halt der falsche Weg. Man muss sich halt auf diese Gemeinsamkeiten, also auf die Gemeinsamkeit, das muss man halt pflegen
und aufbauen. Und sich auch darauf einlassen.
Genau. Naja, die Verletzbarkeit, die Leute sind ja auch nicht mehr bereit, sich verletzen zu lassen.
Richtig.
Ja.
Glaubst du, dass man entweder jemand ist, der ausbeutet oder ausgebeutet wird? Oder gibt es da gar nicht so ein genaues Profil? Kann einem auch beides passieren? Kann man beides sein?
In einer Beziehung?
Grundsätzlich.
Natürlich kann man beides sein. Entweder man hängt am Haken oder bei einem hängt jemand am Haken oder so. Ne? Aber es ist ja, Beziehungen sind ja auch ein Machtspiel. Ja, es ist ja ständig, also du hast zwei Charaktere, die letztendlich ihre Meinung durchsetzen wollen. Ja? Mhm. Und dann die Kunst also, ist ja daraus eine Symbiose zu machen. Ja? Und nicht irgendwas Parasitäres, dass der eine den anderen bestimmt oder so. Und das Problem ist halt, dass wir, das hatten wir vorhin schon, dass ich halt oder das Ego so groß ist, dass man gar nicht mehr auf den anderen achtet. Der andere ist etwas Hinzugefügtes. Mhm. Ja, und das ist halt, der passt halt zum Lebensentwurf, zu dieser eigenen Kreation.
Ist dieser Wunsch, den wir ganz oft ja äußern, dieser Wunsch nach Augenhöhe, nach wirklicher Augenhöhe, nicht letzten Endes sowieso was Unrealistisches, weil es irgendeine Form von Machtgefälle in der einen oder anderen Situation immer zwischen zwei Menschen geben wird?
Immer. Es ist ja auch so, es fängt ja schon damit an, also ein Liebespaar liebt sich ja auch nicht gleich. Also der eine empfindet mehr, der andere weniger und ab dem Moment hast du ja schon eine Ungleichheit. Und dann kann man sagen, der eine nutzt den anderen schon wieder aus, ja, weil er halt weniger empfindet sozusagen, ja. Aber es ist halt ein Geben und Nehmen und wir sind halt Konsumenten und wir sind da sehr angepasst an diese Konsumgesellschaft und wir sind halt, das Nehmen ist uns wichtig, ja, weil wir darauf konditioniert sind, dass wir das Kaufen, das Nehmen uns irgendwie ansatzweise Glücksmomente irgendwie schafft.
Weil wir haben wollen.
Genau. Mhm. Und nicht sein wollen.
Mhm. Hast du einen Tipp, an welcher Stelle man vielleicht erkennt, dass das, was man gerade macht, was man vielleicht jemand anderem auch antut, ohne es wirklich zu wollen. Also wir reden nicht von dem Typ von Michelle gerade eben, der ganz systematisch Frauen ausgenutzt, ausgebaut. Das war bei dem ein Geschäftsmodell, absolut. Aber wenn man so merkt, da ist was irgendwie ein bisschen, da entsteht ein Gefälle, was kann man machen?
Na, Kommunikation. Das ist ja bei vielen, da hakt es ja meistens, ja, dass die Leute auch gar nicht miteinander reden oder so, die gehen dann Konflikten vielleicht aus dem Weg. Also Männer gehen Konflikten mal gerne aus dem Weg und Frauen wollen dann schon diskutieren. Da sind sie schon auch die besseren Menschen. Aber es geht darum, miteinander zu reden. Und es ist halt ein Geben und Nehmen. Und jeder, man muss es schaffen in einer Beziehung, dass der Kompromiss zu einem Gewinn wird. Denn wer sich nur auf sich selbst beschränkt, der verpasst alles andere.
Und bleibt am Ende vermutlich dann auch zu Recht allein. Du hast ein neues Buch geschrieben, es gibt einen Nachfolger zu Generation Beziehungsunfähig. Du benutzt auch hin und wieder mal Geschichten von Freunden für deine Bücher. Wie ausgenutzt fühlen die sich von dir?
Es gab, also ganz am Anfang war es schlimm, also da war ich noch so brutal naiv, da habe ich noch die Klarnamen benutzt, also Vornamen nur.
Ja.
Aber da gab es schon böses Blut, aber ich verfremde das halt jetzt so, also die sind da relativ... Naja, es gibt auch Leute, die gar nicht mehr zu meinen Lesungen kommen, im Freundeskreis, weil die dann sitzen halt immer so da und denken, alle gucken sie an.
Und haben Angst,
Man denkt dann immer, alle wissen es und alle gucken einen an. Ja, und das, nee, aber da bin ich wirklich, also bei guten Freunden frage ich dann auch, ob das okay ist.
Ja. Michael Nast,
unser Gast. Das neue Buch heißt übrigens Vom Sinn unseres Lebens.
Ich wollte dich gerade noch fragen, du wolltest nicht selber damit rausrücken, ich hätte dich noch gefragt. Das neue Buch von Michael Nast, genau, der Nachfolger von Generation Beziehungsunfähig. Vielen Dank, dass du bei uns warst, unser Gast in dieser Sendung ab 21 zum Thema Job und Liebe, so werden wir ausgenutzt. Ihr habt hoffentlich für euch ein bisschen was mitnehmen können aus diesem Gespräch.
Deutschlandfunk Nova.
Wir haben gerade schon viel über Ausbeutung, ausgenutzt werden in Beziehungen gesprochen, aber wo Ausbeutung auch ganz viel stattfindet, ist logischerweise in der Arbeitswelt, ganz besonders in Ausbildungen. Nur ein Beispiel ist die Ausbildung zur Psychotherapeutin. Die muss man nach Bachelor- und Masterabschluss in Psychologie ungefähr 3 Jahre lang machen und bekommt tatsächlich kaum Geld dafür. Noch viel krasser, man muss selbst auch noch dafür bezahlen. Katharina von Bronsweg ist 29 und macht genau diese Ausbildung seit 2016. Du kriegst tatsächlich, Katharina, 450 Euro brutto für eine mindestens 25-Stunden-Woche und musst dann obendrein auch noch selbst was für deine Ausbildung bezahlen?
Genau, das sind die Ausbildungsgebühren, die gehen an das Ausbildungsinstitut. Das waren in meinem Fall 550 Euro im Monat. Das heißt, schon mal minus 100 Euro am Monatsanfang. Dann muss man natürlich irgendwie seinen Lebensunterhalt noch bezahlen, Miete, Essen, das Ticket, was man braucht, um zur Arbeit zu pendeln. Und man muss sich natürlich noch selber sozialversichern, weil es keinen Sozialversicherungsanspruch gibt. Und bei 450 Euro wird man ja auch nicht über den Arbeitgeber versichert. Das heißt, je nachdem, was die Krankenversicherung dann noch kostet, zahlt man, je nachdem, wenn man als Student irgendwie eingruppiert wird, irgendwas um die 90 Euro. Das war mein Glück, dass es bei mir nur 90 Euro waren. Bei anderen aber vielleicht auch 300 Euro. Und dann startet man mit, weiß ich nicht, minus 800 Euro in den Monat.
Wie kann man sich das überhaupt irgendwie leisten? Wie geht das?
Also unser Gesundheitsminister Jens Spahn sagt dazu, na, ihr wisst ja, worauf ihr euch einlasst. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Einen wirklich ausgiebigen BAföG-Anspruch gibt es nicht. Es gibt natürlich die Möglichkeit, dass man vorher einen Kredit aufnimmt für diese ganzen Kosten, die man hat, sodass man dann mit einem riesigen Schuldenberg in das Arbeitsleben startet, wenn man die Ausbildung hinter sich hat. Es gibt natürlich Leute, die über die Familie Möglichkeit haben, sich das finanzieren zu lassen, wenn die Eltern das Geld haben, das zu bezahlen, oder man einen Partner geheiratet hat, der das für einen bezahlt. Das wäre natürlich die Luxusvariante. Aber eine andere Möglichkeit ist natürlich auch, nebenher noch zu arbeiten. Und das war die Variante, die ich hatte, dass ich zum Teil zwei Nebenjobs hatte. Neben der 25-Stunden-Woche in der Klinik und den Wochenenden, wo man Theorieausbildung macht, dann eben auch noch zu arbeiten, um mir das Ganze zu finanzieren.
Jetzt könnte man wenigstens hoffen für euch, dass diese mit Verlaub beschissenen 3 Jahre, die ihr hinter euch bringen müsst, sich dadurch rehabilitieren, sich ein bisschen rentieren, dass ihr dann hinterher nach überstandener Ausbildung das Geld irgendwie zurückbekommt, dass es eine Möglichkeit gibt, weiß ich nicht, so drauf zu verdienen, dass sich das alles im Nachhinein lohnt. Oder ist das komplett verlorenes Geld in diesen 3 Jahren bei euch?
Erstens kann man natürlich Ausbildungskosten von der Steuer absetzen. Natürlich nicht die ganzen Lebenshaltungskosten, die man hat. Und die Scheißbezahlung ist natürlich dadurch auch nicht ausgeglichen. Aber das ist sozusagen die eine positive Seite, die man vielleicht noch sehen könnte. Und PsychotherapeutInnen in Deutschland verdienen nicht total schlecht, wenn man mit der Krankenkasse abrechnet oder dann später in einer Anstellung arbeitet. Wenn man das aber im Vergleich sieht zu anderen Fachärzten zum Beispiel, die auf einem ähnlichen Niveau sind, was sozusagen den Ausbildungsweg angeht, also die ja auch studiert haben und dann eine Weiterbildung gemacht haben und dann ein Staatsexamen gemacht haben, mit einer ähnlichen Ausbildungsdauer von ungefähr 10 Jahren, dann sind wir einfach die schlecht bezahlteste Behandlergruppe. Man muss diesen Job schon wirklich machen wollen, sonst macht man es nicht.
Gab es mal einen Punkt in diesen Jahren, in denen du gedacht hast, ich schaffe das nicht, ich schmeiß das alles hin?
Also ich war mir schon vor Ausbildungsbeginn sehr bewusst über die Lage, die auf mich zukommen wird. In dem Sinne, auf einer rationalen Ebene, der Gedanke von, ich schmeiß das alles hin, den gab es nicht. Auf einer emotionalen Ebene das Gefühl, ich schaffe das alles nicht, das hatte ich definitiv.
Mittlerweile, an welchem Punkt bist du selbst? Überstandene Ausbildung, mittlerweile Licht am Ende des Tunnels. Wie ist deine Situation gerade?
Also ich werde in ungefähr einem halben Jahr hoffentlich mein Staatsexamen machen. Das heißt, ich bin jetzt gerade in dem zweiten Teil der Ausbildung, wo man in der Ambulanz arbeitet. Das heißt, die allerschlimmste Phase ist für mich vorbei. Einfach auch, weil in der zweiten Ausbildungshälfte man die Patientenstunden ein bisschen flexibel legen kann und sich dann auch einen besser bezahlten Nebenjob suchen kann.
Du bist sehr aktiv die ganze Zeit über schon gewesen und nach wie vor auch und setzt dich dafür ein, dass die zumindest, die nach dir die Ausbildung machen, es vielleicht besser haben können. Wie sind da die Möglichkeiten, überhaupt was zu ändern für die Zukunft? Wie weit seid ihr, bist du da gerade?
Es ist gerade eine Reform dieser Ausbildung geplant, sodass das Ganze angeglichen wird an das System, wie die Ärzte es haben, mit einer Weiterbildung, wo man angestellt und gut bezahlt ist oder angemessen bezahlt ist. Aber die soll erst vollständig in Kraft treten in 12 Jahren. Das heißt, sämtliche Leute, die in diesen 12 Jahren Übergangszeit die Ausbildung machen, müssen noch unter den alten Bedingungen die Ausbildung machen. Und da gibt es dann einfach die Möglichkeiten, die es bisher gab. Kliniken, die weit draußen auf dem Land sind und die nicht so den Andrang auf die Stellen haben, die haben tendenziell auch eine bessere Bezahlung. Das heißt, man muss einfach für sich Lebensentscheidungen treffen im Sinne von, ziehe ich dann vielleicht auch mal für 1,5 Jahre nach irgendwo in Brandenburg auf dem Land, wo meine Freunde nicht sind, wo mein Partner nicht ist, wo mein Institut nicht ist, wo mich ganz viel pendeln muss, nur um sozusagen da das entsprechende Geld zu haben. Oder es gibt den Weg, die Klinik zu verklagen im Nachhinein. Je nachdem, wie schlecht die Bezahlung ist, kann man da zum Beispiel auf Sittenwidrigkeit klagen. Da ist dann natürlich wieder die Frage, wenn ich in einer Stadt wohne, in der ein Klinikkonzern ganz groß ist, ich da wohnen bleiben möchte und in Zukunft vielleicht nochmal da arbeiten will, dann werde ich die wahrscheinlich nicht verklagen, weil ich mir das sonst versaue. Genau, also es gibt sozusagen kleinere Möglichkeiten. Das Problem ist, dass zum Beispiel Psychotherapeutinnen-Ausbildungen auch gar kein Streikrecht haben, weil wir ja nicht angestellt sind und weil wir nicht in irgendwelchen Tarifregelungen eingruppiert sind. Das heißt, auch Gewerkschaften wie Verdi zum Beispiel sind komplett machtlos. Die können nichts für uns tun, weil es keine Regelungen gibt, in die wir reinfallen und auf die man sozusagen pochen könnte.
Bei so einer großen Möglichkeit, Menschen wie dich, Psychotherapeuten, Auszubildende auszubeuten tatsächlich. Ist das rückläufig bei euch? Was kriegst du mit? Gibt es überhaupt noch genug Leute, die sich das überhaupt noch antun wollen?
Also ein Großteil der Psychologie-Studierenden wollen tatsächlich in den therapeutischen Beruf gehen. Hm. Ich kann mir vorstellen, dass es noch viel mehr wären, als es aktuell sind, wenn die Bedingungen besser wären. Es gibt einige Leute, von denen ich das mitbekommen habe, die gesagt haben, nee, so wie das im Moment ist, kann ich mir das leisten oder kann ich mir das nicht leisten und deswegen diese Ausbildung nicht machen. Wir haben grundsätzlich kein Nachwuchsproblem für den psychotherapeutischen Beruf, weil es einfach ein wirklich toller Beruf ist. Hm. Aber ich finde, dass eine solche Leidensprüfung nicht als Voraussetzung dafür gesehen sein müsste, so einen Beruf zu ergreifen. Ja,
das finde ich allerdings auch. Ich wünsche dir und allen in der Psychotherapeutenausbildung den nötigen langen Atem und tapferes Durchhalten und wünsche allen, die politisch und oder wirtschaftlich dafür gesorgt haben, dass diese Ausbildung in diesem Land so ausbeutend abläuft, dass man Schulden machen muss in seiner Ausbildung, dass sie sich bitte sehr in Grund und Boden schämen. Das fände ich jetzt angemessen. Job und Liebe, so werden wir ausgenutzt. Das war unser Thema heute. Wir haben darüber mit Menschen gesprochen, denen genau das schon mal passiert ist, wie Michelle in einer Beziehung oder auch aktuell passiert, wie Katharina in ihrer Ausbildung.
Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Sittensen. Auf raffinierte Weise, ohne Geld zum neuen Schlafzimmer. Eine Frau hat im niedersächsischen Sittensen ein Boxspringbett geklaut. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, bat sie am Mittwoch in einem Möbelgeschäft darum, erst einmal testen zu dürfen, ob das Boxspringbett in ihren Transporter passe. Nach dem Verladen brauste sie dann einfach mit der Fracht davon, ohne bezahlt zu haben. Der Polizei zufolge blieb allerdings vorerst offen, ob der Diebstahl geplant war oder die Frau schlichtweg vergessen hatte, ihr neues Boxspringbett zu bezahlen.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.